ARD Sounds.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Wie fühlst du dich? Was würden Sie gerade spontan antworten auf diese Frage? Würden Sie davon anfangen zu erzählen, dass der Rücken schmerzt, die Knie wehtun, dazu der Kopf brummt? Oder würden Sie sagen, was Sie gerade emotional bewegt? Welche Ängste, Hoffnungen, Sehnsüchte oder Wutgefühle Sie gerade so haben? In seinem Buch Wie fühlst du dich? Beschäftigt sich Axel Hacke mit individuellen wie gesellschaftlichen Gefühlslagen. Ich freue mich, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Axel Hacke. Hallo.
Ja, hallo, Herr Schmieding.
Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen, ist der vollständige Titel des sehr inspirierenden Buches, das uns helfen kann in dieser Zeit, in der wir ja oft in den von Affekten angetriebenen Social-Media-Welten der Empörungsunternehmer unterwegs sind und manchmal ja auch so gar nicht mehr wissen, ist es eigentlich mein Gefühl, meine Emotion, die ich gerade spüre, oder bin ich Teil einer großen gesellschaftlichen Gefühlswallung? Das Buch befasst sich aber auch mit einem Leitgefühl unserer Zeit, der Angst. Wir lernen, wie Gefühle entstehen, vielleicht auch, wie wir ihrer Herr werden. Wir können aber möglicherweise auch von Axel Hacke lernen, wie wir bei alledem nicht die Hoffnung verlieren. Axel Hacke ist ein Name, der Ihnen mit als erstes einfällt, wenn der Begriff Kolumnist genannt wird. Sie kennen ihn nicht nur aufgrund seiner Kolumnen für die Süddeutsche bzw. das Magazin und seiner Bücher. Ich wage mal zu behaupten, Sie haben bestimmt auch schon wunderbare Streiflichter in der Süddeutschen gelesen, die von ihm verfasst wurden, ohne dass da ein Name drunter steht. Bitte heute nicht anrufen, wir sprechen Anfang März 2026 miteinander und zeichnen auf. Herr Hacke, haben Sie schon mal gehört, mit welchem Satz die Generation Z allerhöchste Empathie ausdrückt?
Nee, fällt mir gerade nicht ein.
Der Satz ist mir gerade begegnet. Ich fühle dich.
I feel you. I feel you. Ja, das können ja alles so Anglizismen, die dann übertragen werden. Ja, ich fühle dich. Ach.
Das klingt ja nach großer Empathie eigentlich. Ich fühle dich.
Ja, es klingt aber auch so ein bisschen schnulzig, oder? Also ich finde es ich find's ein bisschen kitschig, irgendwie, um es klar zu sagen. Ja, es ist ja heute immerzu von Gefühlen die Rede. Das kennzeichnet ja unsere Zeit. Also wir hantieren ja auch mit Begriffen, die dann oft gar nicht das meinen, wovon wir reden. Also man ist ja heute ganz schnell mit dem Wort Depression bei der Hand, nur weil man ein bisschen schlechte Laune hat oder irgendwie verstimmt ist oder so. Eine Depression ist was völlig anderes. Hm. Das ist eine schwere Krankheit.
Dieses I feel you, es klingt ja eigentlich danach, dass die Menschen verbunden sind miteinander. Dabei ist das Klischee ja so, jeder hat sein Smartphone in der Hand, lebt in Vereinzelung, interessiert sich gar nicht für den anderen. Wenn ich Sie in dem Buch richtig verstehe, sehen Sie das gar nicht so pessimistisch, das mit dem Smartphone.
Also na, das Smartphone hat wie alle Dinge seine Vor- und Nachteile. Also ich finde da Sachen dabei, die ganz toll sind. Also dass ich jederzeit mit meinen Kindern oder Enkelkindern und meiner Frau Kontakt haben kann. Man muss sich ja nur mal vorstellen, wie das früher gewesen ist. Als ich nach München gezogen bin, meine Eltern waren in Braunschweig, da hatte ich erstmal gar kein Telefon und dann musste ich zu einer Telefonzelle gehen, da musste man Münzen haben, dann mussten die Eltern auch zu Hause sein. Also das war alles unendlich schwierig und heute ist man viel schneller in Kontakt miteinander und das kann sich auch mal schnell eine SMS schreiben oder irgendwas. Das ist doch großartig. Also das finde ich schon toll. Natürlich ist der Nachteil darin, dass ich oft Menschen auf der Straße begegne, bei denen ich das Gefühl habe, die sind überhaupt nicht hier. Die sind ganz woanders. Ich weiß nicht wo. Die hören vielleicht einen Podcast, was ja nichts Schlechtes ist.
Richtig.
Oder manche gucken ja auch nur auf ihr Handy, weil das eine Landkarte ist auch. Ja, also ja. Das ist nicht immer so ganz klar.
Sie haben vorhin gesagt, wir hantieren heute in dieser Zeit der Gefühle mit solchen Vokabeln wie Depressionen. Ich glaube, im Buch steht auch passive Aggression. Das führen wir einfach so im Munde, ohne so wirklich zu wissen, was das bedeutet. Ist dieses Primat der Gefühle, das wir heute erleben, ist das ein Erbe der 70er? Dass man sagt, die Kriegsgeneration hat alles weggedrückt, wir müssen am besten alles rauslassen und dann war alles anders? Oder hat unser Umgang mit Gefühlen heute eine andere Qualität noch?
Also es hat ganz viele verschiedene Ebenen. Also ich erzähle nur mal, wie das war, als ich ein junger Mensch war vor 50 Jahren. Mein Vater hat über Gefühle eigentlich überhaupt nie geredet. Ich kann mich nicht erinnern, ein Wort von ihm gehört zu haben, was mich betraf, was irgendwie mit Gefühlen zu tun hatte. Ich wusste schon, dass er mich gern hatte.
Das ist eine starke Aussage,
ja,
eine traurige Aussage.
Ja, natürlich ist es traurig. Hallo, das ist sehr traurig. Das ist ja auch etwas, worunter meine Generation, also ich bin jetzt gerade 70 geworden, immer sehr gelitten hat. Dieser mangelnde emotionale Kontakt zu den eigenen Eltern, das ist heute anders. Und ich würde mal behaupten, es ist sehr viel besser. Also meine Kinder und Enkel haben schon des Öfteren von mir gehört, dass ich sie liebe. Und das ist schon eine fundamentale Veränderung. Und dann spielen Gefühle natürlich in vielen Beziehungen heute, also in der Politik zum Beispiel. Populistische Politik wäre ohne Gefühle ja nicht denkbar. Das ist ein Rekurs auf alles, was emotional ist. Angst, Wut, Hass. Dass diese Bewirtschaftung dieser Gefühle auch, die gehören zur populistischen Politik. Oder die sozialen Medien sind kein Austausch von vernünftigen Argumenten, sondern sie sind Emotionskanäle. Deswegen hantiert man da ja auch mit Emojis, wenn man irgendwas kommentieren will. Mhm. Und so ist das im Wirtschaftsleben natürlich auch. Jedes Brot wird heute mit Hilfe von Gefühlsappellen verkauft.
Im Buch taucht der Begriff auf Emokratie. Würden Sie so weit gehen? Wir leben in einer Emokratie, dass man das sagen kann, in einer Herrschaft der Gefühle.
Also zum Teil ist das sicherlich so. Viele haben das noch nicht so ganz erkannt. Aber natürlich beruht Politik, das war schon immer so, ja, aber es ist heute sehr viel intensiver, dass man an Gefühle appelliert, dass man appelliert daran, dass Menschen Angst haben und dass man ihnen auch Angst macht, und dass ihre Reaktion darauf dann zum Beispiel Wut ist oder Hass oder manchmal nur so kurze Affekte, das ist ja oft nur so ein kurzes Aufflammen in den sozialen Medien. Das bestimmt schon sehr stark unsere Politik. Natürlich nicht zu 100%, das kann man nicht sagen. Mhm. Aber zu sehr viel größeren Anteilen als noch vor 20 Jahren.
Sie haben vorhin Ihren Vater angesprochen. Das finde ich ein sehr bewegendes Kapitel in dem Buch auch, über das Sie sehr, sehr, sehr offen auch erzählen. Ihr Vater war auf der anderen Seite, habe ich das Gefühl, und auch nach allem, was ich so recherchiert habe und über Sie gelesen habe, war aber auch ein sehr emotionaler Mensch. Sie haben vorhin gesagt, er konnte eigentlich nicht so Gefühle zeigen, so richtig Ihnen gegenüber. Aber dann beschreiben Sie ihn in anderen Situationen doch als sehr, sehr emotional. Fast schon überwältigt von seiner Emotion.
Ja, ich glaube, dass er schon ein emotionaler Mensch war, wobei die meisten Menschen emotionale Menschen sind. Nur der eine kann da direkt ran und der andere erreicht seine eigenen Gefühle irgendwie nicht. Bei meinem Vater war das so, dass ich ihn eigentlich wahnsinnig gern gekannt hätte vor dem Krieg. Ich glaube, dass der Krieg ihn sehr verändert hat. Diese 7 Jahre Soldat, die schrecklichen Erlebnisse, die Schuldgefühle. Und danach sind einfach viele Türen bei ihm zugegangen. Und das ist natürlich so, wenn man sich von seinen eigenen Gefühlen so fernhält wie möglich, dann kommt man auch an die guten Gefühle nicht mehr so richtig ran, ja, weil wenn man da eine Tür aufmacht, dann kommt gleich alles, ja. Also mein Vater sollte mal zur goldenen Hochzeit seiner Eltern eine Rede halten und da waren ja nun ein paar emotionale Dinge auch fällig. Und er konnte das nicht. Er brachte einen Satz raus und dann fing er an zu weinen. Mhm. Und er hörte nicht auf vor der ganzen Gesellschaft.
Hat er geweint vor der ganzen Gesellschaft?
Ja, er konnte nicht anders. Und er hatte diese Tür geöffnet, die bei ihm sonst immer geschlossen war. Und dann strömte das alles rein und er hat sich dann hingesetzt und es war vorbei. Er hat nichts mehr gesagt. Das war für mich ein sehr wichtiger Moment, ihn zu sehen. So.
Ihre Mutter, welche Art des Umgangs mit Emotionen hat der kleine Axel sozusagen bei seiner Mutter dann vorgelebt bekommen?
Also meine Mutter war sehr warmherzig eigentlich, sehr zugänglich, sehr tröstend, auch immer da, haben viel geredet. Auf der anderen Seite war sie oft dann überwältigt von Gefühlen und hatte sich dann auch nicht mehr unter Kontrolle. So, es war auf eine andere Art als bei meinem Vater. Wenn sie wütend wurde oder Angst hatte oder einfach überfordert war, dann fing sie an, auch mich zu verfolgen und zu schlagen und so. Und ich bin dann geflüchtet vor ihr in den Keller, und weil ich merkte, sie hat sich überhaupt nicht mehr im Griff. Ja. Mhm. Das verebbte dann nach einer gewissen Zeit, und so nach einer halben Stunde habe ich mich langsam aus dem Keller wieder rausgeschlichen und dann war das auch vorbei. Ja. Mhm. Aber es waren schreckliche Erlebnisse, sich vor seiner eigenen Mutter so zu fürchten und so wegzulaufen vor ihr.
Hat das dazu geführt, dass Sie dann ein eher ängstliches Kind wurden oder eher zum umgekehrten Fall, dass Sie gesagt haben, gerade anders, jetzt muss ich nach vorne gehen?
Na, ich war ein braves Kind. Ich war der Beste in der Schulklasse. Bis zur 7. Klasse war ich immer der Beste. Geplagt oft von Spannungskopfschmerzen. Also ich konnte manchmal gar nicht aus dem Zimmer gehen. So hämmerte das in meinem Schädel manchmal. Und in der 8. Klasse drehte sich das um. Dann wurde ich also zum Rebellen, bekam ganz lange Haare. Also wenn ich lange Haare sage, dann war ich wirklich lang. Ja, also vorher kriegten wir so den Kopf rasiert.
So wie Friedrich Merz in Brilon.
Ja, genau. Und dann gingen die Haare so bis zum Rückenende, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war für meinen Vater ganz schrecklich zum Beispiel. Ja.
Sie schreiben über einen denkwürdigen Moment in der Schule, ich glaube, es war in der Grundschule, das war eine Art Psychoexperiment, bei dem es scheinbar um alles ging. Wenn ich dem Buch glauben darf, dann hat sie das so stark bewegt, dass sie da heute noch dran denken. Warum war dieser Moment, dieses Psychoexperiment, können Sie vielleicht mal erzählen davon, ja, warum war das so prägend?
Also Sie dürfen meinem Buch immer glauben, dass...
Es könnte ja auch eine Persona manchmal sein.
Nein, das war so. Also ich war schon immer der Beste so im Deutschunterricht. Ich konnte gut lesen und so. Und dann sagte die Lehrerin, deren Liebling ich war damals noch, ich soll also in der Aula da ein Gedicht aufsagen. Also 3., 4. Klasse, so ein ganz harmloses Gedicht soll ich auf der Bühne aufsagen. Und das konnte ich auch, das Gedicht. Und dann stand ich oben auf der Bühne und guckte da in die Menge der Eltern hinein, die Lehrerin in der ersten Reihe, daneben meine Eltern. Und mir fiel keine einzige Zeile von diesem Gedicht mehr ein. Die Lehrerin sagte mir das gesamte Gedicht von unten her ein. Und ich war wie gelähmt. Ich sah da unten die Gesichter meiner Eltern. Ich sah dieses, die Angst, im Gesicht meiner Mutter, denn ich sollte ja immer der Beste sein, aber wenn ich dann der Beste bin und da oben stehe, soll ich die Familie auch bitte nicht blamieren.
Es gibt noch ein anderes Beispiel, da ist eine Gruppe junger Menschen, die, glaube ich, einen Versuch gemacht hat, einen psychologischen. Ja. Dieses Beispiel war auch sehr beeindruckend.
Das eines Tages kam mit der Lehrerin so eine Gruppe junger Referendare in die Klasse, so dachten wir jedenfalls, Referendare, und die sagten so, jetzt bekommen wir so einen Test und wir müssen diesen Testbogen ausfüllen und Sie müssen aber leider uns sagen, wer diesen Test nicht besteht, für den ist die schulische Laufbahn eigentlich zu Ende. Also der kann nicht zum Gymnasium gehen, das hängt alles von diesem Moment jetzt ab. Und ich war wie gelähmt wiederum vor Angst, ja, weil ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Ich bin noch nicht mal im Gymnasium angekommen und schon ist alles zu Ende. Und ich gab ein leeres Blatt ab. Ich hätte das alles gewusst unter normalen Umständen, aber so wusste ich nichts. Und dann gaben wir das ab und dann lösten die das Ganze also auch auf, weil die hatten natürlich eine Vergleichsgruppe, die Parallelklasse, denen gesagt wurde, wenn ihr das gut macht, dann seid ihr die Allergrößten, ihr kommt sofort zum Gymnasium und so weiter. Und die schnitten natürlich super ab. Für mich war diese Angst absolut lähmend, ja. Dieser Leistungsdruck, mit dem ich dann auch später nie im Leben so wahnsinnig gut umgehen konnte.
Mhm. der Leistungsdruck, den haben Sie dann später ja auch produktiv genutzt. Sie wollten unbedingt schreiben. Sie wollten aus Braunschweig weg, ja nach München. Sie wollten zur Süddeutschen Zeitung, beziehungsweise erst zur Journalistenschule schreiben Sie. War ein Auslöser, dass Ihr Vater, wie Sie mal berichtet haben, auch ein besonderes Verhältnis zu Journalisten hatte? Weil Sie haben ihn ja eben beschrieben als ja nicht so ganz kompetent im Umgang mit seinen Emotionen. Aber Sie berichten auch an anderer Stelle, dass Nein. Sie sonntags morgens einen ganz anderen Papa erlebt haben.
Ja, der sah immer sonntags morgens, mittags den internationalen Frühschoppen. Kennt heute keiner mehr. Da saß also Werner Höfer als Gastgeber mit, ich glaube, 5 Journalisten aus verschiedenen Ländern. Also da saßen an einem Tisch Araber und Israelis oder Amerikaner und Russen, also Journalisten, die so halbwegs Deutsch sprachen, so rade, wie sagt man, radebrachen.
Dazu wurde geraucht.
Ja, da wurde geraucht und Wein getrunken. Und am Ende waren die alle schon, erstmal hat man die kaum noch gesehen vor Rauch. Und zweitens hatten sie ganz schön einen in der Kiste dann. Und desto lauter und emotionaler wurde das. Und mein Vater ging da so mit, ja. Der war so begeistert davon. Auch steigerte er sich da rein und erzählte dann beim Mittagessen so ganz begeistert. Und da habe ich sicherlich als junger Mensch so unwillkürlich gedacht, ja, wenn ich da mal sitze, wenn ich Journalist bin, dann wird mein Vater auf mich auch so begeistert und emotional reagieren, wo er sonst immer bei jeder 2 schon sagte, naja, hätte ja auch eine 1 sein können und so. Und wenn man nicht gut genug in der Schule war, dann sagte er schnell, naja, du wirst halt als Müllmann enden. Und solche Sätze waren das ja. Und ich wünschte mir natürlich diese Begeisterung von meinem Vater. Und ich dachte wohl, naja, wenn ich Journalist werde, dann werde ich diese Begeisterung auch mal bekommen.
Jetzt war Ihr Vater Beamter, Stichwort Sicherheit. Wie kam das denn an, dass der Sohn dann sagt, ich will jetzt schreiben, ich will nach München zur Süddeutschen, zur Journalistenschule, ich gehe eigentlich ins Ungewisse. Hat das Angst ausgelöst? Im Buch geht es ja um das Leitgefühl Angst auch. Hat das Angst ausgelöst?
Wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite fand er das natürlich gut, weil die Journalistenschule damals die angesehenste Institution war für die Ausbildung in diesem Beruf. Das fand er natürlich super. Wahrscheinlich hat er sich schon vorgestellt, naja, der kommt dann mal zurück zur Braunschweiger Zeitung oder das hat ihm schon beunruhigt, dass das so ungewisse Berufsaussichten waren. Er wollte immer eine sichere Sache. Er fand das dann super, dass ich bei der Süddeutschen war, natürlich. Er hat nicht mehr miterlebt, dass ich da gekündigt habe, 1999, da war er schon gestorben. Und das hätte er sicher sehr missbilligt. Also das wäre für ihn ganz unvorstellbar gewesen.
Diese Kündigung, über die können wir später auch noch reden, ist ein Beispiel dafür, dass Sie in Ihrem Leben doch auch des Öfteren, habe ich das Gefühl, Entscheidungen aus dem Bauch raus getroffen haben, aus der Emotion raus getroffen haben. War diese Entscheidung, nach München zu gehen, also auch primär eine Entscheidung des Bauches, eine Entscheidung der Emotion? Die hat das für Sie geregelt sozusagen?
Ja, ich glaube, alle Entscheidungen, die man trifft, sind letztlich basierend auf Emotionen. Also ohne...
Und man rationalisiert sie dann irgendwie.
Ja, vielleicht, ja. Aber wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, dann leiten einen Gefühle. Gefühle haben eine leitende Funktion. Und sie bringen einen in einen Bereich, wo man dann überhaupt erst eine Entscheidung treffen kann. Ohne Gefühle können Sie überhaupt keine Entscheidung treffen. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Ohne Gefühle würden Sie nie dahin kommen an den Punkt, weil rein rationale Entscheidungen, die gibt es eigentlich nicht. Und alle Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, waren am Ende Gefühlsentscheidungen. Wie man so sagt, aus dem Bauch heraus. Das geht auch, glaube ich, gar nicht anders.
Die Anfänge bei der Süddeutschen, die waren dann durchaus turbulent, die Sie da beschreiben. Anfang der 80er muss das ja gewesen sein. Das haben Sie in einem anderen Interview beschrieben, was ich gehört habe, was mich auch sehr beeindruckt hat. Da gab es bei der Süddeutschen, auch das wieder so ein Beispiel für so eine mutige Bauchentscheidung, es gab offenbar ja nur einen Platz in der Sportredaktion. Und eigentlich war doch Sport so gar nicht eigentlich Ihr Thema, oder?
Nö, ich war natürlich selber Sportler. Also ich habe Hockey gespielt, ziemlich intensiv sogar. Und so bin ich dann, weil es keinen anderen Platz bei der Süddeutschen gab, bin ich erstmal in der Sportredaktion gelandet. Habe ich gedacht, na, ich werde mich schon irgendwann durchfräsen in die politische Redaktion. Ist mir dann ja auch gelungen. Aber der Punkt war der, dass ich natürlich nicht so wahnsinnig Ahnung hatte davon. Es gab so einen Tag, wo, da gab es eine Skiwelt, alpine Skiweltmeisterschaft in Schladming, das war 1982. Und der Ressortleiter, wir hatten einen Spezialisten dafür, und der Ressortleiter sagte, na, das Thema hat aber für die Süddeutsche eine riesige Bedeutung, da müssen zwei hin. Und dann fragt er, interessiert sich denn noch jemand für alpine Skifahren? Und zack, habe ich die Hand gehoben. Ich wusste gar nicht, was ich da tue, ja, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nur, das ist eine wichtige Sache. Und da wollte ich dabei sein. Und da bin ich dann auch hingefahren und habe dann mir das angeeignet, ja, dieses Grund.
Naja, nicht nur angeeignet, wenn ich das richtig verstehe, dann haben sie ja sich aus dem Stand dann dort einen Namen gemacht. Aber ich glaube auch lustigerweise jetzt nicht mit reinen Sporttexten, sondern mit, ja, ich sag mal, mit feuilletonistischen Texten.
Ja, das hat die erste Woche dieser Skiweltmeisterschaft 1982 hat es nur geregnet. Schladming liegt nicht besonders hoch. Ich glaube, das liegt auf 700 Meter. Also da ist es ist manchmal ein bisschen wackelig mit dem Wetter und es regnete die ganze Zeit. Es gab noch nicht mal Trainingsläufe, weil es so regnete. Und ich machte den ganzen Tag nichts anderes, als immer neue Regenglossen zu schreiben, immer neue Regenthemen mir auszudenken. Und das war natürlich sehr, sehr lustig und das fiel dann auch im Rest der Redaktion so ein bisschen auf.
Ich finde auch beeindruckend die Geschichte, wo Sie erzählen, dass Sie das erste Mal ein Streiflicht schreiben dürfen. Also diese wunderbare Glosse vorne auf der Süddeutschen drauf, auf der linken Seite, haben wir, glaube ich, alle schon mal gelesen, wir Hörer und Leser, eine zu Recht sehr bewunderte Kolumne. Und da gibt es ja auch einen Moment, wo Sie zum ersten Mal diesen Text schreiben dürfen. Und dann war dieser Moment ja auch, wenn ich das richtig verstehe, für Sie verbunden mit einer starken Überwindung von Angst, weil da war das leere Blatt.
Ja.
Und dann hast du diese Angst zu überwinden vor dem leeren Blatt. Wie war das damals?
Es war totale Panik. Also ich musste es zum ersten Mal unter Zeitdruck schreiben. Vorher übt man das so ein bisschen von einem Tag auf den anderen, aber dann kommt der Tag, wo man sagen wir mal, damals um 12, 13 Uhr weiß, du musst das jetzt schreiben und es muss um 16.30 Uhr damals fertig sein. Und es war so ein, war wieder so ein Regending. Ja, es war im Mai regnet es. Niemand hatte ein Thema und es war eigentlich Frühling und so und es regnete die ganze Zeit. Und dann sagte der Chefredakteur, also das ist doch ein Thema für den jungen Herrn Hacke, das sehe ich Ihnen doch an und so. Und da kommt man natürlich nicht aus, dann muss man das machen. Ja, und da war ich dann, 16.30 Uhr musste man fertig sein, um 16 Uhr hatte ich 10 Zeilen geschrieben und das war fürchterlich. Ich irrte da mit zerrauften Haaren auf den Fluren umher und traf dann einen Kollegen und der sagte, Sie müssen eine große Runde mit dem Paternoster fahren. Da gab es noch ein Paternoster damals, diese Aufzüge, wo man einfach so einsteigt ohne Türen und dann fährt der so oben rum, da steigen Sie nicht aus, dann sehen Sie da die ganzen Zahnräder und das alles und unten das Gleiche. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich das Ding fertig geschrieben, innerhalb von 20 Minuten.
Und Paternosterfahren hat dann irgendwie, ja, die Verkrampfung gelöst,
der
oder?
Witz war, wie erklären Sie sich das heute? Der Witz war natürlich nicht das Paternosterfahren. Ja, es war schon das Ding, aber man wurde halt rausgeholt aus dieser Paniksituation. Irgendjemand muss einen da rausholen. Weiß nicht, man hätte auch in einen Bottich mit kaltem Wasser steigen können oder irgendwas. Man muss einfach aus dieser Blockade rauskommen, ja. Sonst passiert da nichts. Und das war die Lösung.
Und man braucht vielleicht auch manchmal so einen warmherzigen Menschen wie den Redakteur, den Sie da beschreiben, oder den Reporter. Ihr Mentor.
Richtig. Das war so ein, natürlich auch so ein Gefühl, dass der mir vermittelte von, du kannst das schon, ja, du kannst das schon. Du denkst zwar im Moment, du kannst es nicht, aber du kannst es. Und das braucht man manchmal im Leben. Man braucht im Leben schon Leute, die an einen glauben. Ja. Wenn man selber nicht mehr an sich glaubt, dann muss es ein anderer tun.
Sie haben dann bei der Süddeutschen Karriere gemacht, wenn wir das jetzt mal so raffen, sozusagen ihre Gefühlsgeschichte. Man kann sie schon eine Edelfeder ja nennen, gefragter Reporter sehr schnell. So, und dann kommt das, was Sie eben angedeutet haben. Ich glaube, 44 Jahre alt waren Sie, dann haben Sie gesagt, ich will das alles nicht mehr. Ich gebe die Sicherheit auf, ich gebe die Festanstellung auf, ich brauche meine Freiheit. Auch das ja eine sehr mutige Entscheidung für einen Menschen, der möglicherweise ja auch schon Familie zu dem Zeitpunkt hatte.
Hatte ich, ja. Und ich habe mit dieser Entscheidung wirklich jahrelang gerungen geradezu. Ich hab das auch ausprobiert. Ich habe mir mal ein halbes Jahr unbezahlt Urlaub genommen. Habe ich mir 3 Monate eine Wohnung in Venedig gemietet und war da in Venedig und wusste nichts mit mir anzufangen. Es war März, April, ständig Hochwasser, dunkel, kalt, eine blöde Wohnung. Ich habe nichts von Venedig gehabt, ich habe auch nichts geschrieben, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich habe Unsummen für Gespräche mit meiner Psychoanalytikerin ausgegeben und am Telefon. Es war eine schreckliche Zeit, aber ich habe trotzdem was daraus gelernt. Ich habe daraus gelernt, wenn du das machst, wenn du so leben willst, dass du an irgendwas arbeitest, dann musst du ein konkretes Projekt haben. Du musst wissen, was du willst. Das wusste ich damals nämlich nicht. Und als ich dann später gekündigt habe, dann hatte ich das Projekt auch. Und das hat mir dann sehr, sehr, sehr geholfen. Aber es war eine sehr angstbesetzte Entscheidung natürlich, diese Sicherheit so einer Festanstellung zu verlassen. Das hat mir schon großen Kummer gemacht. Auf der anderen Seite wusste ich für mich genau, du kannst so nicht weitermachen. Ja, ich hatte einen Hörsturz gehabt, ich hatte Kopfweh dauernd, ich schlief nicht gut, es ging mir einfach nicht gut. Und ich wusste, du musst es einfach machen, sonst kannst du dich morgens im Spiegel nicht mehr angucken irgendwann.
Sie haben jetzt en passant die Psychotherapie erwähnt. Was war denn der Moment in Ihrem Leben, an dem Sie wussten, ich muss jetzt irgendwie einen Umgang mit meinen eigenen Gefühlen lernen, vielleicht anders als mein Papa, und brauche möglicherweise eine Psychotherapie. Was war da der Impuls, als dass Sie das gemacht haben?
Es war eine große Krise. Also ich hatte eine Scheidung hinter mir. Meine Kinder, mit denen ich da bis dahin zusammengelebt hatte, waren mit meiner dann Ex-Frau nach Berlin gezogen. Ich war plötzlich weit von denen weg. Ich sah die nur noch an Wochenenden und ich habe furchtbar darunter gelitten, unter allen möglichen Gefühlen. Und meine heutige Frau sagte dann später irgendwann zu mir, also du musst etwas unternehmen. Du musst deinen eigenen Empfindungen näher kommen, du musst das alles mal durchkauen und analysieren. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Ja, ich wollte das nicht, so wie mein Vater gesagt hatte, was? Der konnte das Wort gar nicht so richtig aussprechen, Psychologie. Das sind doch alles Irre. Und das musste ich erstmal überwinden, diese Barriere. Also, das habe ich wirklich meiner heutigen Frau zu verdanken. Und natürlich der Analytikerin, die ich dann hatte, die mich da in einer, also ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich glaube, ich wäre krank. Oder wahrscheinlich würde ich gar nicht mehr leben oder irgendwie sowas. Man wird dann ja krank. Man wird vielleicht herzkrank oder irgendwo sowas. Nicht sofort, aber irgendwann, ja. Also ich glaube, das ist, für mich war das sehr, sehr wichtig. Ich will nicht jedem zu einer Psychotherapie raten. Manche Leute brauchen das nicht, aber ich brauchte es dringend.
Was kann man dann konkret lernen in so einer Psychotherapie? Ich weiß, das kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern, aber kann man sagen, dass man möglicherweise ein Werkzeugkasten an die Hand bekommt, um mit Gefühlen umzugehen, die einen vielleicht vorher überwältigt haben?
Man redet ja mit jemandem in einer Psychotherapie. Und wenn man mit jemandem redet, dann fängt man an, das eigene Leben zu durchdenken. Und sie werden am Anfang vielleicht bemerken, dass sie da ständig im Kreis sich bewegen, ja, weil sie in so Grübelschleifen befangen sind, weil sie immer das Gleiche erzählen. Und weil sie aus diesen Grübelzirkeln einfach nicht rauskommen. Sie können ihr Leben nicht wirklich erzählen. Und irgendwann fängt das aber an, dass sie dass sie es schaffen, aus ihrem Leben eine Geschichte zu machen. Das ist übrigens sehr verwandt mit dem Schreiben auch und so, ja. Es wird daraus eine Geschichte, ihr eigenes Leben wird erzählbar. Und in dem Augenblick, wo sie eine Geschichte haben, können sie auch daneben treten, können sich von außen auch mal sehen, stecken nicht einfach nur knietief im Schlamm, sondern bewegen sich weiter. Und damit fängt das eigentlich alles an.
Also die Sprache ist ein Instrument, das uns vielleicht hilft, dann mit den Gefühlen fertig zu werden.
Also Psychoanalyse hat natürlich viel mit Sprache zu tun. Das muss man ganz klar sehen. Das ist etwas sehr, da geht es auch ums Formulieren. Übrigens ist es schon sehr wichtig, über Gefühle auch zu reden. Das weiß man auch aus der neurowissenschaftlichen Forschung, dass Menschen, die über ihre Gefühle reden, die zum Beispiel ihre Wut auch differenziert äußern können, die sie in Abstufungen äußern können, die nicht einfach nur sagen, alles scheiße hier, ihr kotzt mich an und das war's dann.
Oder Epic Fury.
Ja, genau. Sondern die das in Abstufungen und Differenzierungen erzählen können. Das sind Menschen, die im Leben dann vielleicht auch letztlich weniger wütend sind und weniger cholerisch. Deswegen ist es auch wichtig, mit Kindern über Gefühle zu reden, um einfach sie zu schulen im Umgang mit den eigenen Emotionen.
Sie haben vorhin das so ein bisschen angedeutet, aber könnte man sagen, dass die Kernmotivation für Sie zu schreiben, auch Kolumnen zu schreiben über Alltäglichkeiten, dass das auch so ein bisschen ist, dass man damit mit dem eigenen Leben und mit den eigenen Emotionen auch fertig wird, dass man das schreibend irgendwie bannen kann?
Naja, das ist schon richtig, was Sie sagen. Ich hab immer gedacht, ich schreibe, weil ich getrieben von meiner Angst bin, weil ich Geld verdienen will, weil ich im Leben was darstellen will und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich nicht meine Motivation. Meine Motivation ist eigentlich die Suche nach etwas, was man Heiterkeit nennen könnte, nach Leichtigkeit im Leben, weil in dem Augenblick, wo Sie über Ihr eigenes Leben schreiben, ich habe ja viel über unseren Alltag geschrieben oder über mein eigenes Leben auch, in dem Augenblick, wo Sie das tun, tritt man ein bisschen daneben, man gewinnt eine Distanz, anders können Sie gar nicht schreiben, Sie brauchen diese Distanz und diese Entfernung zum eigenen Alltag, das ist etwas, was man durchaus Heiterkeit nennen könnte, ja. Man sieht das nicht mehr so verbissen und ernst und verstockt, wie das ist, wenn man drinsteckt, ja. Man braucht diese kleine Entfernung zu sich selbst. Und das ist, glaube ich, mein wahres Motiv für das Schreiben.
Ja, man sagt ja auch, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Also wenn die Distanz da ist, wird auch vieles vielleicht heiterer.
Ja. Wissen Sie, wir haben das mal erlebt, unser jüngster Sohn, der war in so einer Kindergruppe. Da war er noch nicht in der Schule, in so einer Kita. Und da hat er, das war aber von den Eltern getragen, von so einem Verein. Und da gab es eines Tages einen Streit mit einem anderen Jungen. Und da hat er dem irgendwie ein Spielzeug auf den Kopf geschlagen. Und dann wurden wir da also vorgeladen. Unser Sohn sei gewalttätig. Und es gehe hier doch um Friedenserziehung. Und das würden wir nicht machen und so. Und dann gab es einen extra Elternabend nur für uns, wo wir also ein bisschen so auf der Anklage, nicht nur ein bisschen, wir saßen da auf der Anklagebank und irgendwann sagte der Vorsitzende da, also bei euch in der Familie, da stimmt doch irgendwas ganz grundsätzlich nicht, wenn euer Sohn so ist.
Das ist aber ein ganz schöner
Vorwurf. Wir reden von einem eigentlich läppischen Vorgang, mit dem jede Kindergärtnerin, wie man damals sagte, leicht fertig wird. Da aber nicht so. Und ich sprang also auf, der Kopf schwoll mir an und wurde rot und ich sagte zu ihm, weißt du was, du bist doch einfach ein Riesenarschloch. Bin rausgegangen, musste dann nochmal reinkommen, weil ich den Hausschlüssel bei meiner Frau gelassen hatte, die mir das heute noch übel nimmt,
dass ich da einfach rausgerannt bin. Das ist jetzt nicht so ganz ideal.
Ja, und ich wusste immer, dass dass das eine lustige Geschichte ist. Aber ich konnte es nicht schreiben. Ich konnte es nicht schreiben. Es verging ein halbes Jahr, ist genau das, was Sie sagen. Tragödie plus Zeit. Nach einem halben Jahr konnte ich das verwandeln in eine ausgesprochen lustige Geschichte. Die heißt Wurst und die hängt heute noch in vielen Kindergärten am schwarzen Brett, ja, weil es da um Elternabende geht und um Ernährung und so. Also es war sehr, sehr lustig. Aber es hat ein halbes Jahr gedauert für 80 Zeilen.
Und Sie haben dann keine Probleme, also sozialer Art bekommen, dass Sie öffentlich solche Verbalinjurien dann da nutzen?
Naja, wir wurden natürlich ausgeschlossen da aus dem Verein. Also das war ja das Ärgerliche. Wir hatten dann monatelang keinen Kindergarten. Meine Frau konnte nicht arbeiten. Also es war fürchterlich. Ja. Aber wie alle Krisen führt es einen ja irgendwo hin. Und wir waren dann in einem viel schöneren Kindergarten mit viel netteren Leuten irgendwann.
Die Geschichte macht ja Mut. Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen, ist der Titel des sehr inspirierenden Buches von Axel Hacke, mit dem wir heute sprechen können. Bitte rufen Sie nicht an. Heute können Sie keine Fragen stellen. Wir haben dieses Gespräch Anfang März aufgezeichnet. Herr Hacke, würden Sie tatsächlich sagen, das, was ich am Anfang behauptet habe, dass Angst das Leitgefühl unserer Zeit ist?
Naja, Angst ist eines der großen Grundgefühle des Menschen, wenn nicht überhaupt das große Grundgefühl des Menschen. Und es wird immer als ein negatives Gefühl empfunden, was es nicht ist. Angst schützt uns ja. Es ist ein schützendes Gefühl. Wenn wir nicht ab und zu mal Angst hätten, dann säßen wir alle schon nicht mehr da, weil wir in bestimmten Situationen falsche Entscheidungen treffen würden. Wir würden zu große Risiken eingehen. Und deswegen ist Angst, wie es überhaupt, glaube ich, man nicht unterscheiden kann in positive und negative Gefühle, ist Angst auch kein negatives Gefühl, sondern es ist einfach ein Gefühl. Das kann so oder so sein. Und wenn man Angst hat, dann sollte man die Angst anschauen und sich fragen, wie man damit umgehen kann. Aber natürlich ist es in unserer Zeit jetzt vollkommen normal und geradezu unerlässlich, Angst zu haben. Also wer jetzt keine Angst hat, der hat ja irgendwie nicht richtig aufgepasst.
Warum meinen Sie, wegen der Krisen, die uns heimsuchen? Oder?
Also wir fangen an mit dem Klimawandel. Dann fange ich an mit diesen seltsamen Verbrecherfiguren, die heute die Weltpolitik beherrschen, die keine Kriege beenden, sondern immer neue Kriege anfangen. Wirtschaftsschwäche, das sind alles beängstigende Situationen, was nicht dazu führen sollte, dass man nun in Wut oder Hass ausbricht oder so, sondern man muss lernen, mit solcher Angst umzugehen. Und das ist der wichtige Punkt.
Es gibt auf der anderen Seite ja Untersuchungen, dass wir oft auch so ein negatives Bild von der Gegenwart einfach nur haben, vielleicht aufgrund von Social Media, weil das so ein negativer Gefühlsverstärker ist. Und dass, wenn man also objektiv das mal misst, wie geht es den Menschen heute, wie können sie heute leben, was für ein Wohlstand herrscht, dass das objektiv ja doch viel besser ist als vor 50, 60 Jahren. Ist nicht ein Teil des Problems auch, dass uns auch Angst gemacht wird und dass wir alles so negativ sehen?
Also erstens ist Wohlstand kein Garant dafür, dass Sie keine Angst haben. Im Gegenteil, wenn Sie wohlhabend sind, dann haben Sie Angst, diesen Wohlstand zu verlieren. Weshalb ja die reichsten Menschen dieser Welt, diese großen amerikanischen Milliardäre, die mehr Geld haben als viele Staaten, offensichtlich im Kern äußerst ängstliche Menschen, die sich riesige Bunker bauen, die sich Inseln kaufen, auf die sie sich zurückziehen können, riesige Yachten, auf denen sie irgendwo fern auf den Weltmeeren ihr Leben fristen. Also das schützt sie nicht vor Angst, so etwas. Es ist natürlich schon so, wir blenden die guten Nachrichten irgendwie aus, ja, weil Angst etwas ist, das sich habe ich am Anfang schon erwähnt, politisch ganz gut nutzen lässt. Ja, sie können Angst natürlich schüren, Angst übertragen auf Dinge, wo sie gar nicht hingehört. Ja, Angst wird auf Migranten übertragen, die angeblich schuld an unserem Unglück sind und die uns ständig bedrohen, was die Kriminalitätsstatistiken schlicht und einfach in der Regel nicht hergeben. Das stimmt einfach nicht. Ja. Aber es lässt sich gut schüren. Das tun Rechtsextreme. Sie benutzen Angst, um daraus Wut zu destillieren und diese Wut für ihre politischen Zwecke zu benutzen. Wir vergessen ein bisschen, dass es sehr, sehr viele gute Nachrichten gibt. Ja, wenn ich heute lese, dass die Nachrichten über den Klimawandel, dann muss man schon auch dazu sagen, dass das Zeitalter von Sonne und Windenergie und all diesen erneuerbaren Energien hat ja längst begonnen. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist auch von Donald Trump oder wem immer nicht aufzuhalten, weil die Sache läuft längst. Ja. Das wäre natürlich wichtig, dass man sich solche Dinge auch mal wieder bewusst macht, weswegen es nicht so sinnvoll ist, den ganzen Tag in irgendwelchen sozialen Medien rumzuhängen und sich anstacheln zu lassen von den Gefühlen, die dort vibrieren.
Vorhin fiel ja schon mal der Begriff Demokratie, also Herrschaft des Gefühls oder Allmacht des Gefühls. Ich fand in dem Buch noch sehr amüsant Ihr Kapitel über Gefühle in vergangenen Epochen. Also da fand ich die Geschichte vom Hofe Elisabeths I. im 16. Jahrhundert fand ich bemerkenswert. Was musstest du da als Mann demonstrieren, wenn du was gelten wolltest?
Das fand ich ganz lustig. Das habe ich aber mal in einem Interview gelesen mit einer feministischen Autorin, Kathleen Moran heißt die. Die hat mal gesagt, dass man dort als Mann am Hofe Elisabeths I., also wir sprechen vom 16. Jahrhundert, dass man dort am weitesten kam, wenn man sich von Poesie sehr beeindrucken ließ. Also der am lautesten schluchzte, wenn ein Gedicht vorgetragen wurde, der kam am weitesten. Und das fände ich eigentlich ganz nett, wenn man das heute auch, also wenn, sagen wir mal, am Beginn einer Legislaturperiode die Bundestagspräsidentin oder der Alterspräsident erstmal ein bisschen Lyrik vorträgt. Und wer dann im Plenum am lautesten heult und dem die größten Tränen übers Gesicht laufen, da sagt man dann, du wirst Verteidigungsminister. Das finde ich eigentlich ganz nett.
Je lauter einer weinte, desto mächtiger wurde er. Schöne Vorstellung im 16. Jahrhundert. Dann die 20er Jahre beschreiben Sie dann, die 1920er Jahre. Das war dann eine Epoche, die war sehr von Kühle, fast schon Kälte geprägt.
Ja, äußerlich. Also der Germanist Helmut Lehten, der hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt Verhaltenslehren der Kälte. Und da beschreibt er unter anderem, wie sich diese Frostphase so in der Kunst widerspiegelte. In der Malerei von der Neuen Sachlichkeit, von Christian Schad, Georges Gross, Max Beckmann oder so. Auch in der Literatur, Erich Kästner, Mascha Kaleko, Tucholsky, da ist ja so eine oberflächliche Schnodderigkeit oft, hinter der sich doch eine tiefe Melancholie verbirgt. Also zu jeweils unterschiedlichen Zeiten geht man auch unterschiedlich mit Gefühlen um. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, ja, dass man sich mit seinen Gefühlen ja auch bewegt in einem sozialen Raum, in dem andere auch Gefühle haben, von denen man angesteckt wird. Ja.
Gerade auch im Internet. Ich habe es ja eingangs gesagt. Viele wissen möglicherweise auch gar nicht, ob sie selber jetzt empört sind oder ob sie irgendwie empört wurden, weil sie sich lauter Empörungsinhalte im Netz gerade angeguckt haben.
Ja, wenn sie sich zu lange in sozialen Medien, überhaupt im Internet aufhalten, da werden sie ja irgendwie ganz wuschig im Kopf. Ja, da sind sie ja zu gar keinen klaren Empfindungen oft mehr in der Lage. Ja, sie wollen vielleicht mal nachgucken, sagen wir mal, wie Jeffrey Epstein mit Vornamen hieß und dann merken sie, ja, da gibt es aber jetzt gerade das Video auf Instagram und dann jenes und dann scrollen sie so immer weiter und nach einer halben Stunde sind sie halb ohnmächtig, weil sie alles Mögliche gesehen haben, was sie gar nicht sehen wollten eigentlich. Hm. Aber wie Jeffrey Epstein mit Vornamen hieß, wissen sie immer noch nicht.
Es wächst ja so auch eine Generation gerade auf, die also ständig die Pointe sucht, ist manchmal mein Eindruck. Also diese Videos bestehen ja nur aus Höhepunkten, diese sogenannten Reels. Also da muss alle 20 Sekunden eigentlich eine Pointe kommen. Haben Sie sich eigentlich mal gefragt, ob Leute, die so sozialisiert werden, ob die überhaupt noch ein Buch lesen können oder ob die sich ein Theaterstück angucken können, wo auf eine Pointe oder auf einen Höhepunkt hingearbeitet wird, manchmal über Stunden? Leute, die also einen Höhepunkt nach dem nächsten eigentlich erwarten und so das lernen?
Ja, natürlich frage ich mich das. Das kann man ja auch beobachten, dass das schwierig wird, sich dann zu konzentrieren. Darüber wird ja auch genug geklagt an den Universitäten, dass die Leute Schwierigkeiten haben, sich überhaupt noch ganze Bücher anzutun oder ganze Filme anzuschauen. Das wird dann schwierig. Es verändert ja im Übrigen auch die Kunst. Es ist ja nicht so, dass junge Leute zum Beispiel nicht ins Theater gehen. Wenn sie zum Beispiel in München ins Volkstheater gehen, das sind sehr viele junge Leute in vielen Theaterstücken. Aber die Stücke sind dann auch ganz anders, ja. Das ist alles viel schneller, das ist viel lauter, da ist viel mehr Tempo drin, viel mehr Medien. Da sind nicht nur die Schauspieler auf der Bühne, sondern da werden auch Videos und die Kunst muss da auch mithalten dann, ja. Und das verändert natürlich vieles. Aber zweifellos wohnen wir hier einem riesigen sozialen Experiment bei. Wir wohnen ihm nicht nur bei, wir sind da mittendrin. Ja.
Wir wissen nicht, wie es ausgeht.
Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für uns, dass wir den Blick nicht von dem amerikanischen Präsidenten wenden können. Ja, wir sind ja wie verfallen diesem Mann. Ja.
Wenn ich Ihrem Buch also folge, dann folgen wir Herrn Trump, weil er das Prinzip des Entertainments beherrscht in jedem. Er bietet ja eigentlich diese Pointen alle 20 Sekunden.
Das Prinzip des Entertainments auf die Politik übertragen. Und zieht da eine riesige Show ab. Heute geht es um Grönland, morgen geht es um Venezuela, am nächsten Tag geht es um einen Triumphbogen, der in Washington gebaut werden soll, oder um die neue Tapete im Weißen Haus. Und es ist jeden Tag irgendetwas anderes. Kommunikation, emotionale Kommunikation, auch es ist wie ein Herrschaftsinstrument. Es lenkt uns ab von dem, was wirklich wichtig ist. Und wir sind, trotzdem können wir nicht anders. Ich glaube, wir müssen uns zwingen dazu.
Aber trotzdem, das macht einem auch so ein bisschen Mut, wenn man Ihr Buch liest, beschreiben Sie ja, dass wir Gefühlen nicht ausgeliefert sind. Also Sie haben von Ihrer Psychotherapie eben schon erzählt, aber Sie schreiben auch von der sehr interessanten Wissenschaftlerin, Autorin Feldman Barrett, die sagt, ja, Emotionen, die sind nicht von Natur aus in uns eingebaut, wir sind denen nicht ausgeliefert, wir machen sie. Ja. Was ist genau damit gemeint?
Also Feldman Barrett meint, dass wir Gefühle nicht sozusagen einfach auf der ganzen Welt gleich sind. Japaner trauern anders als Europäer, schon Deutsche trauern anders als Italiener. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen für ein Gefühl. Das heißt, man ist mit solchen Gefühlen, wie zum Beispiel Trauer, geht man durch eine Schule. Es ist eine Art von Verhalten, das man da lernt von den eigenen Eltern, von der Gesellschaft, von der Familie. Man lernt, wie ein solches Gefühl auszusehen hat. Das heißt aber nichts anderes, als dass man es auch verändern kann. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, nicht nur unsere Haltung zu Gefühlen zu verändern, sondern auch die Gefühle selbst. Dieses Buch von der Feldman Barrett, Wie Gefühle entstehen, How Emotions Are Made, heißt das im Englischen, das ist ein großartiges Buch, aus dem man wahnsinnig viel lernen kann über die eigenen Gefühle. Mhm. Es ist eben nicht dieses Ausgeliefertsein und es ist nicht, dass Wut heißen muss, man schreit rum oder beschimpft andere. Wut kann auch heißen, beharrlich ein Ziel zu verfolgen, um die Situation, über die man wütend ist, zu ändern. Und das ist etwas, was wir uns alle klar machen sollten, immer wieder.
Schönes, konkretes Beispiel außerdem im Buch. Ich wache morgens auf und habe erstmal diffuse Angst. Also Angst vor den Herausforderungen des Tages. Jetzt könnte ich ja sagen, ich lasse mich von der Angst überwältigen. Aber man könnte möglicherweise auch einen Werkzeugkasten haben und sagen, nö, ich kann diese Angst in den Griff kriegen, auch weil ich sie irgendwie benenne und einordnen kann.
Ja, die Frage ist ja, ist es überhaupt Angst oder ist es nicht einfach die ganz normale Anspannung und Nervosität und der Respekt vor dem, was ich an dem Tag schaffen will und zu schaffen habe. Das ist ja ein Unterschied. Und da sind wir schon wieder bei diesen Abstufungen, dass man halt sagen kann, naja, Angst ist nicht gleich Angst. Ja, das hat viele verschiedene Facetten, viele verschiedene Formen. Und wenn man darüber redet, dann verändert das auch die eigene Wahrnehmung. Dann lernt man auch die Abstufungen überhaupt erst kennen. Und das ist der entscheidende Punkt eigentlich, dass man kommuniziert, dass man auch die Verbundenheit mit anderen Menschen sucht, die uns ja komischerweise in der Zeit der sozialen Medien so verloren geht. Ja. Menschen haben so eine tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit mit anderen Menschen. Und die finden sie nicht in den sozialen Medien. Menschen haben auch eine tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit mit der Welt. Die finden sich auch nicht im Internet. Die finden sie nur, wenn sie rausgehen und sich mal vor einen Baum stellen und das Moos auf der Rinde dieses Baumes betrachten. Nicht nur 10 Sekunden lang, sondern vielleicht durchaus mal ein paar Minuten. Das ist faszinierend, wie man da zur Ruhe kommt.
Also durchaus auch eine hoffnungsvolle Botschaft. Wir kommen auf die Zielgerade dieses Gesprächs leider schon. Herr Hake, ich werde dieses Jahr 50. Sie haben ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Wir hatten auch einen runden Geburtstag gerade. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind 70 geworden. Yeah. Können Sie mir denn sagen, ob die Angst weniger wird, je älter man wird?
Wovor?
Wird die generelle Angst, die wir alle so haben? Oder lernt man vielleicht den Umgang mit der Angst automatisch, wenn man älter wird?
Nee, das glaube ich nicht. Also man lernt nichts automatisch. Man lernt nur, wenn man etwas lernen will oder zum Lernen gezwungen wird. Ich kenne Menschen, die auf die 80 zugehen und so ängstlich sind, dass sie kaum noch aus dem Haus gehen können, weil sie nie sich mit diesem Gefühl wirklich beschäftigt haben. Sie werden gelähmt von dieser Angst. Das finde ich ganz schrecklich, dass man in so einem Alter erkennen muss, wie viel Leben an einem vorbeigegangen ist, wie viel man verloren hat im Leben, weil man es nie gemacht hat, weil man nie gewagt hat, sich selbst mal anzuschauen. Also es wird nichts von selbst besser. Aber wenn Sie sich mit den Dingen beschäftigen und auseinandersetzen und auch die Krisen, die unvermeidlich sind im Leben. Freud hat mal gesagt, der Mensch wird geformt durch die Dinge, die ihm zustoßen und wie er mit ihnen umgeht. Wir sind ja alle Verlusten ausgesetzt. Wir verlieren unsere Eltern, wir verlieren Hab und Gut, wir verlieren Gesundheit. Das Leben ist eine Kette von Verlusten auch. Und wie Menschen damit umgehen, das formt ihr Selbst und ihren Charakter. Und ich finde, da ist es sehr wichtig, so seinen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, so, ich möchte da jetzt gerne was ändern. Das ist wichtig. Es ist nicht nur wichtig, wie viel Geld ich verdiene und wie viel ich arbeite, sondern es gibt noch viel Wichtigeres.
Herr Hake, meine letzte Frage. Sie beschreiben auch Mittel und Wege, Freude zu erleben im Buch, also was Positives zu erleben. Sie haben vorhin schon gesagt, Moos angucken am Baum ist was Schönes. Auffällig fand ich noch, warum ist ausgerechnet Ameisen beobachten so eine große Freude für Sie?
Ja, das ist doch toll. Also ich habe so ein Grundstück in Italien, da setze ich mich manchmal hin und betrachte diese Ameisen. Es gibt ja unglaublich viele verschiedene Arten von Ameisen. Manche zerfressen die Holzpfosten vom Gartentor und leben da drin. Oder andere machen riesige Haufen oder sind unter der Erde, da unter uns irgendwo. Also das ist so ein ständiges beschäftigt sein mit der Welt bei den Ameisen. Und da könnte ich, also da gibt es so eine alte Wäscheleine, die hängt da zwischen zwei Bäumen. Da gehen die drauf lang, wie so marschierende Trupps, balancieren die da, ich weiß nicht, warum die das machen, warum die ausgerechnet diese Wäscheleine sich ausgesucht haben als Karawanenweg. Aber ich sehe es immer wieder gerne.
Also der ultimative Tipp von Axel Hake, um auch Freude zu empfinden und das Schöne des Lebens zu sehen, Ameisen beobachten. Herr Hacke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Schmieding. Vielen Dank.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Das wollte ich. Für immer auf Gipfeln sitzen. Schmollen. So viel schlechte Laune haben, dass es mich froh macht.
Eine Frau steigt aus, nur weg von der Alltagsgleichheit. Stattdessen klettert sie Handy- und orientierungslos in den Alpen herum, bis Anna auf sie schießt. Versehentlich.
Ich deute mit dem Nudeltopf auf das Gewehr. Want to shoot me?
In die Gipfeleinsamkeit der Ich-Erzählerin platzt LKW-Fahrerin Anna hinein, inklusive Truck mit 24 trächtigen Kühen.
Hey, can I come with you?
Ein Truck, zwei ungleiche Frauen und 24 Kühe auf dem Weg Richtung Türkei. Wir Königinnen heißt Anja Gemeinwiesers aufregende Road-Novel, eingelesen von Carmen Yasemin Ipek.
Yesterday you kissed me. I mean, you could do that again.
Wir Königinnen, das Hörbuch von Anja Gemeinwieser in ARD Sounds.
You know, fuck your work, fuck your man, but never, never fuck your sister.